Ja, liebe Geschwister, das Thema lautet heute ja Engel und ich möchte ein paar Vorbemerkungen oder zwei Vorbemerkungen voranstellen. Die erste, das Thema können wir heute unmöglich komplett behandeln, weil es unheimlich viele Bibelstellen gibt zu dieser Thematik. Also es wird relativ viel zwar sein, aber es wird natürlich nicht umfassend perfekt sein, das geht gar nicht bei dem Thema. Das ist das eine. Und das zweite ist eine Bibelstelle aus 1. Korinther 4, Vers 6, die zentral sein sollte, auch bei dem Thema, obwohl die Bibelstelle überhaupt nichts mit Engeln zu tun hat. Und zwar 1. Korinther 4, Vers 6. Da spricht Paulus zur Gemeinde in Korinth. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Um was es geht, ist die Tatsache, dass wir nicht über das geschriebene Wort hinausgehen dürfen. Weder im Reden, aber auch hier schon in der Stelle bereits im Denken. Und gerade bei dem Thema Engel ist es wichtig, dass wir nicht ins Spekulative hineingehen, sondern wir wollen heute anhand der Bibel über dieses Thema nachdenken. Das ist unsere Quelle, die Heilige Schrift. Es gibt keine andere Quelle für Wahrheit, wo wir uns hundertprozentig verlassen können. Es gibt sicherlich noch andere Quellen in historischen Fragen. Ist auch gar kein Problem, wenn man da mal ein Buch liest oder so, wie das damals war, zur Zeit Jesu zum Beispiel, wie die gelebt haben. Aber bei solchen Themen, bei solchen geistlichen Themen, muss man da extrem vorsichtig sein und wirklich die Bibel befragen. Ja, noch etwas, es ist eigentlich, ich habe mir es nochmal angeschaut, es ist eigentlich eine Jugendstunde mal gewesen, 2011 in Gablenz gehalten. Ich habe es auch schon mal ähnlich in Dorf Chemnitz in der Jugend gehalten. Und man muss noch dazu sagen, dass es also sehr umfassend ist, habe ich schon gesagt. Es kommen auch ganz viele Bibelstellen vor, die wir aber auch nicht alle lesen können, würde auch zu weit führen. Ein paar werde ich zitieren, aber ich habe hier so ein, man sagt jetzt immer Skript, also Zettel ist es im Prinzip, ne? Ich habe einen Zettel hier, wo alles draufsteht, auch die ganzen Bibelstellen. Und wer das möchte, kann das ja bekommen. Weil ich ja auch alles belegen will. Ne? Irgendeine Behauptung machen und keine Bibelstelle dazu haben. Aber weil es zu viele sind, kann man die unmöglich alle lesen. Es ist eher, sage ich mal, so eine Art Vortrag. Also es ist jetzt nicht keine klassische Predigt. Trotzdem, denke ich, ist es wichtig, dass wir ein was haben in unseren Gemeinden, und zwar Lehre mit H. Ja, und wenn wir keine Lehre mehr haben, hat jemand mal gesagt, haben wir bald nur noch Lehre mit Doppel-E. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen. Ja, fangen wir jetzt an. Wir wollen uns zunächst über den Begriff Engel und das Vorkommen in der Bibel einen kleinen Überblick verschaffen. Dann wollen wir über die Bedeutung und die Stellung der Engel sprechen. Im dritten Punkt geht es dann um die Aufgaben der Engel. Im vierten Punkt über die Arten von Engel, die es gibt. Und im letzten Punkt, im fünften Punkt, geht es um unsere Stellung zu Engeln und um gewisse Missverständnisse. Das werden wir aber auch schon sehen bei den vorhergehenden Punkten. Also Punkt 1, Begriff und Vorkommen. Ja, das Wort Engel kommt vom altgriechischen Angelos, hebräisch Malach und lateinisch Angelus, das ist also ähnlich, und bedeutet eigentlich nur so viel wie Bote oder Abgesandter. Und Martin Luther in seiner Übersetzung hat es nicht direkt übersetzt, sondern er hat im Prinzip das Wort Engel eingedeutscht und hat das Angelus eingedeutscht und das Engel daraus gemacht. So entstehen ja auch manchmal Begriffe und Wörter. Aber es ist ganz einfach, es heißt eigentlich nur Bote oder Abgesandter. Und es kommt in der Bibel ca. 253 Mal vor. Circa 253, weil es hängt sicherlich auch ein Stück mit der Übersetzung zusammen. Das ist jetzt die Schlachter 2000 Übersetzung. 253 und davon 108 Mal im Alten Testament und 145 Mal im Neuen Testament. Aber interessant, davon, von den 145 Mal im Neuen Testament, 64 Mal allein in der Offenbarung. Also hat es doch eine Bedeutung, gerade in diesem Bibelbuch. Als Engel werden verschiedene Personengruppen bezeichnet. Also das ist ja auch interessant, also nicht nur Engel werden als Engel bezeichnet, sondern auch Menschen. Also das ist der Sinn von dem Wort Boten. Also wenn das Wort Angelus dort steht, kann es auch mal ein Mensch sein. Es muss nicht immer ein Engelwesen sein, es kann auch mal ein Mensch sein. Das sind zum Beispiel die Sendschreiben in der Offenbarung, wo es dann am Anfang immer heißt, den Engel der Gemeinde schreibe. Und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es sich dabei um einen Gemeindevertreter, um einen Ältesten handelt, also um einen Mensch. Und der zweite Punkt, das ist das Klassische natürlich, und das soll es ja heute auch gehen, es geht um Wesen der himmlischen Welt. Das ist ja der geläufige Begriff und das ist auch der natürlich, wo es am meisten verwendet wird. Und der dritte Punkt, wer wird noch als Engel bezeichnet? Jesus Christus wird als Engel bezeichnet und zwar vor seiner Menschwerdung. Da steht dann immer dort der Engel des Herrn. Also nicht ein Engel des Herrn, da nicht, aber der Engel des Herrn, dieser Eigenname. Und das ist der Herr Jesus Christus, bevor er ins Fleisch gekommen ist. Punkt 2. Die Bedeutung und die Stellung der Engel. Engel sind Geschöpfe. Sie haben mehr Macht als wir Menschen, aber weniger Macht als Gott. Die guten und die bösen Engel, ja, haben weniger Macht als Gott. Das ist ganz wichtig, aber mehr als wir. Dann, es sind geschlechtslose Himmelswesen, die nicht heiraten. Das steht in Markus 12, Vers 25 oder Lukas 20, ab Vers 35. Wir werden sein, heißt es nur, wie die Engel im Himmel, aber in welcher Weise, dass wir nicht freien und gefreit werden. So steht es in der Bibel. Also in der Himmel gibt, im Himmel gibt es sozusagen das nicht mehr, dass man heiratet, so schön wie das ist. Ja, ihr beiden frisch verheiratet, herzlichen Glückwunsch noch, auch von unserer Seite. Also das ist dann nicht mehr, das macht aber nichts, es wird noch schöner sein. Ja, die Engel in Offenbarung 19, Vers 10 steht es, die bezeichnen sich selber als Knechte. Bezeichnen sich selber so. Wichtig auch noch, Kolosser 2, 18, sie dürfen nicht verehrt werden und noch krasser, auch nicht angebetet werden. Das lehrt auch die Offenbarung. Gibt es die Stelle am Ende der Offenbarung, wo der Johannes niederfallen will vor dem Engel, Kapitel 22, der Engel wehrt ab, er sagt nein. Fall nicht vor mir nieder, sondern bete Gott an. Interessant ist auch, dass Engel an entscheidenden Schnittstellen in der Bibel gehäuft vorkommen. Das ist sehr auffällig, zum Beispiel bei der Gebung des Gesetzes in Apostelgeschichte 7, der Stephanus, da spricht er nochmal darüber, dass das Gesetz des Mose durch Engel vermittelt wurde an Mose dann. Haben also eine Mittlerfunktion hier. Dann auch, als die Geburt Jesu angekündigt wurde, waren Engel mit im Spiel. Und bei der Geburt selber ja auch. Das kennen wir ja aus der Weihnachtsgeschichte, Lukas 2, wo die himmlischen Herrscher jubeln. Engel kommen auch vor bei der Auferstehung. In Matthäus 28 und Johannes 20 da tauchen sie auf bei der Auferstehung, die Weißen in weißen Kleider, die Männer. Und auch bei der Entrückung, vorher noch auch bei der Himmelfahrt, sind auch Engel beteiligt, da tauchen sie auch auf. Wird auch von Männern geredet, wird umschrieben, die dann auch wieder weg waren plötzlich. Genau, bei der Entrückung und bei der Wiederkunft Jesu, Lukas 9, Vers 26. Ja, dann haben Engel auch recht viel mit Israel zu tun. Das ist zum Beispiel auch so, dass in der Offenbarung, die kommen ja viel vor, das hat ja auch viel Bedeutung für Israel, das ist auch sehr aktuell, das Thema Israel. Sophie hat es heute früh noch gesagt, es gibt ja auch die Stelle, ich glaube, die habe ich gar nicht draufstehen, wo Israel einen Kampf führt, der aussichtslos ist. Und die Gegner dann plötzlich merken, sie haben Menschen, oder haben, ja, Menschen haben sie gedacht, gesehen, Weise, in weißen Gewändern und hatten keine Chance und die haben das gar nicht gemerkt, dass da überhaupt jemand dabei war. Also das ist dieser Schutz, der auch da eine Rolle spielt. Dann werden sie in Psalm 103, Vers 20 als starke Helden bezeichnet. In 2. Thessalonicher 1, Vers 7 werden sie als mächtig beschrieben. Und sogar in Markus 8 als heilig. Ja, und heilig, das heißt ja im Prinzip abgesondert für Gott. Das ist ja die Grundbedeutung. Ne? Abgesondert für Gott. Das sind natürlich auch hier nicht logischerweise die guten Engel, die hier gemeint sind. In 1. Timotheus 5, 21 werden sie als auserwählt bezeichnet, die auserwählten Engel. Und Engel haben noch eine Funktion, sie strahlen glänzend Licht aus, also sie strahlen Licht aus. Apostelgeschichte 12, Vers 7 zum Beispiel, beziehungsweise sie haben auch weiße Gewänder an, das bei der Auferstehung, ne, zum Beispiel weiße Gewänder oder bei der Himmelfahrt. Und ja, ihr kennt es ja auch in der Weihnachtsgeschichte, dass sie so hell sind, so rein auch, dass die Menschen irgendwo Angst kriegen, beziehungsweise das gar nicht, zunächst erstmal gar nicht hinschauen können. Wenn sie sich voll entfalten, sage ich mal. Ne? Wenn sie andersweitig auftauchen, dann schon, dann bemerkt man das manchmal gar nicht. Aber wenn sie direkt aus der Himmelswelt kommen, wie sie wirklich aussehen, dann ist das für die Menschen erstmal schwer zu ertragen. Es liegt sicherlich auch an der Heiligkeit eben halt und an unserer Unheiligkeit, an unserer Sündhaftigkeit, dass wir da zunächst nach unten gucken müssen und nicht sie anschauen können. Zeigt uns natürlich auch, wenn das bei den Engeln bereits so ist, wie viel mehr wäre das bei Jesus und bei Gott der Fall. Ja, Gott ist ja nicht sichtbar, er ist unsichtbar, wohnt in einem unzugänglichen Licht und wenn er sich offenbart hat, auch im Alten Bund bereits, im Alten Testament, dann in seinem Sohn. Ansonsten könnte man ihn überhaupt nicht anschauen. Wir würden vergehen. Und Engel können gemäß Johannes 1, Vers 51 zwischen Himmel und Erde hin und her wechseln. Ich lese das mal, die Stelle, eine, die ich mal lese von den vielen. Johannes 1, Vers 51. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Also sie sind nicht gebunden, weder an die himmlische Welt noch an die Erde. Ja, sie haben Fähigkeiten, die wir jetzt noch nicht haben. Ja, wir können nicht einfach mal hin und her switchen, sondern wir sind gebunden an diese Welt, aber Engel können das. Also das auch natürlich wieder ihre Fähigkeiten und ihre Macht zeigt, ja, die uns unserer Macht völlig übergeordnet ist. In Hiob 1, Vers 6 und in Hiob 38, Vers 7 werden sie auch als Söhne Gottes genannt. Allgemein wird es dort verwendet, ne? Also wo der Teufel kommt in den Thronsaal Gottes und mit ihnen die Söhne Gottes. So ist es gibt verschiedene Übersetzungen wahrscheinlich da an der Stelle, aber das ist jetzt allgemein dort berichtet. Da wird jetzt nicht nochmal unterschieden zwischen Gut und Böse, aber sie werden so genannt Söhne Gottes. Das darf man aber jetzt natürlich nicht falsch verstehen. Das ist eine Umschreibung. Es sind, ja, wie wir schon vorhin gesagt haben, Geschöpfe. Also sie waren nicht schon immer da. Sie haben einen Anfang im Gegensatz zu Gott selber, der keinen Anfang hat, haben sie einen Anfang. Und noch ein Punkt zu diesem Punkt. Es wird nicht berichtet, wann sie erschaffen wurden. Also da habe ich ja vorhin gesagt, nicht spekulieren. Da sollen wir nicht irgendwie in andere Literatur schauen. Da gibt es garantiert was. Aber Vorsicht da, sie sind erschaffen, das habe ich gerade gesagt. Aber wann das war, das wissen wir nicht. Man geht natürlich davon aus, dass es natürlich vor dem Sündenfall war. Manche sagen zwischen 1. Mose 1, Vers 1 und 2 in dieser Zeit, wo die Stelle auch steht, es war oder es wurde wüst und leer. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Aber was wir lesen können, auch im Hiob, in diesem bekannten 38. Kapitel, dass sie sich freuten, als Gott die Erde schuf. Also sie waren da dabei, na, als Gott die Erde geschaffen hat. Hat er die Erde nicht als erstes geschaffen, er hat die aber geschaffen. Und dass sie da dabei waren, in Hiob 38. Da haben sie sich gefreut. Oder gejubelt und haben Herrn gepriesen dafür. Ja, soviel zu diesem zweiten Punkt der Bedeutung und der Stellung der Engel. Kommen wir zum dritten Punkt. Welche Aufgaben haben Engel? Welche Aufgaben haben Engel? Psalm 104, Vers 4. Lesen wir da mal. In den Psalmen, da tauchen sie auch immer mal wieder auf. Da werden umschrieben. Psalm 104, Vers 4, der seine Engel zu Winden macht, seine Diener zu Feuerflammen. Also die Engel sind sozusagen Diener. Das ist eigentlich auch mit ihrer Hauptaufgabe, Diener Gottes zu sein. Die werden als Winde bezeichnet. Ein Wind ist ja was, der ist ja sofort von hier an einen anderen Ort. Das ist eine Umschreibung hier. Und sie dienen Gott wie Feuerflammen. Und das steht in Hebräer 1, Vers 7. Er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Feuer ist auch wieder das Brennende, ne? Das Helle, das Reine irgendwo. Ist auch nicht so Greifbare. Ja, und die Engel, die dienten dem Herrn Jesus auch, als er auf der Erde war. Sie haben ihn auch gestärkt, zum Beispiel im Garten Gethsemane, heißt es, als Jesus wirklich ganz unten war, da steht ein Begriff über seine Verfassung, die heißt Agonie, also kurz vorm Tod, Todeskampf ist das. Und in dem Moment dann heißt es, dass ein Engel kam und ihn stärkte. Und auch an anderen Stellen im Leben des Herrn Jesus tauchen sie auf, auch nach der Versuchungsgeschichte zur Stärkung. Also in Herrn Jesus haben sie gedient, aber auch den Gläubigen dienen Engel. Hebräer 1, Vers 14, das ist auch so eine Kernstelle zu dem Thema Engel. Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer willen, welche das Heil erben sollen? Also wir sozusagen. Engel dienen uns Menschen. Wie das im Konkreten immer aussieht, das ist wieder so eine Frage, die wir offen lassen müssen. Wir würden es vielleicht manchmal gerne wissen, aber wir müssen hier auch die Bibel sprechen lassen und da bleibt eben manches offen. Es ist ja auch eine Grundüberzeugung von mir, dass Gott uns die Dinge, die wir nicht in der Bibel lesen, uns einfach nicht offenbaren wollte. Ja, man könnte zig Bücher schreiben, auch über das Leben Jesu, hat er ja selber mal gesagt, aber das, was er wollte, dass es drin steht, das steht drin. Und das, was nicht drin steht, das müssen wir dann auch nie wissen, sozusagen. Also deswegen auch immer die Warnung vor Spekulation, da kommt oft wirklich dann Falsches raus. Und dann das Thema Schutzengel wird auch missbraucht, keine Frage, aber es ist nicht falsch, ist nicht generell falsch. Wir haben es ja auch in dem Lied gesungen und das Lied ist durchaus natürlich biblisch, es hat einen biblischen Hintergrund. In Liedern wird dann auch manchmal durch die Poesie ein bisschen, sag ich mal, das abgewandelt, sag ich mal, ist eine gewisse Freiheit natürlich in der Formulierung da. Aber es ist wichtig, die Lieder, die wir singen, dass die biblischen Hintergrund haben und die Schutzfunktion der Engel, die ist einfach vorhanden. Ich lese uns dazu mal 2. Mose 23, Vers 20. Also ihr seht, es zieht sich durch die gesamte Heilige Schrift. 2. Mose 23, Vers 20. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich behüte auf dem Weg und dich an den Ort bringe, den ich bereitet habe. Und dann Psalm 91, Vers 11, das haben wir gesungen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Und Vers 12 habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, dass du dich an keinem Stein stößest. Das ist ja auch die Bibelstelle, die der Teufel genutzt hat, als er den Herrn Jesus verführte. Hat also eine Bibelstelle zitiert, aber auch nicht genau zitiert. Hat was weggelassen an der Bibelstelle und der Herr Jesus ist aber nicht auf die Verführung hereingefallen. Und dann, ja, gibt es Schutzengel für kleine Kinder? Das ist so eine Frage. Gibt es Schutzengel für kleine Kinder? Auch hier gilt natürlich nicht, über die Schrift hinauszugehen, aber es gibt einen Hinweis in Matthäus 18, Vers 10. Seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Das ist die Stelle. Natürlich, der Fehler, man hat auf dieser einen Stelle eine riesige Lehre aufgebaut oder Spekulationen aufgebaut. Und es geht ja dann so weit, dass man ja Amulette entwickelt hat, irgendwelche Ketten, wo dann ein Engel als Schutzfunktion drauf war. Und das ist natürlich nicht Gottes Wille, das will er nicht. Es ist oft ein Gedanke manchmal da, bei diesen Verführungen, der gut ist, der richtig ist, aber es wird natürlich dann so ausgeweitet, dass es dann gar nicht mehr biblisch ist. Also diese eine Stelle, die wir jetzt gerade gelesen haben, die deutet darauf hin, dass auch unsere Kinder geschützt sind, ein Stück. Ja, und es gibt ja auch die große Frage, auch da sagt die Bibel nicht direkt was dazu. Was ist denn mit kleinen Kindern, wenn sie sterben? Was ist mit denen? Gehen die jetzt verloren oder werden die gerettet? Also ich bin davon überzeugt, dass sie gerettet werden, dass wir sie im Himmel wiedersehen. Aufgrund verschiedener Aussagen der Bibel. Ist ein anderes Thema, gibt es auch ein Buch darüber von John MacArthur. Was ist mit denen, wenn ein Kind stirbt? Was passiert mit dem? Also es hängt auch nicht von der Taufe ab, das muss man auch ganz klar mal sagen. Ne? Und es war ja auch so der Gedanke früher gewesen, dass man sagt, schnell noch taufen, damit das Kind im Himmel ist. Ja, was ist denn das für Gott? Da hat ja das Kind von dem Baptist Besch gehabt, ne? Von Lutheraner ist es im Himmel. Also völliger Unsinn. Ne? Das ist ein Gottesbild, was wir nicht vertreten können, weil so ist Gott nicht. Ja, also es rettet uns nicht die Kindertaufe. Es rettet uns generell natürlich nicht die Taufe, sondern der Herr Jesus selber, wenn wir wiedergeboren werden, wenn wir das annehmen. Das nur am Rande. Aber diese eine Stelle, die ich gelesen habe, die könnte darauf hindeuten, dass Kinder unter einem besonderen Schutz stehen. Und das ist auch im Einklang mit dem Wesen Gottes. Also so wie ich den Herrn Jesus verstehe, wie ich Gott verstehe, ist das im Einklang mit ihm, mit seinem Wesen. Weil er gerecht ist, er ist auch nicht ungerecht. Und er beurteilt uns auch anhand unseres Verstandes, unserer Vernunft. Er passt da genau auf. Wir brauchen da auch keine Angst haben, dass Gott da irgendwo Willkür übt oder dass ihm irgendwas entkleidet oder irgendwelche Fehler macht. Das darf uns auch Trost geben. Ja, dann auch noch eine ganz zentrale Aussage. In Jesaja 6, Vers 3, das ist ja diese berühmte Stelle, wo es um die Heiligkeit Gottes geht. Jesaja 6 generell, wo es das Heilig, Heilig, Heilig gibt, da heißt es einfach, dass sie Gott loben. Eine Aufgabe von den Engeln ist es, Gott zu loben. Beziehungsweise in dem Hebräer-Text, also Hebräer 1, steht ja auch viel darüber, Hebräer 1, Vers 6, dass sie ihn anbeten. Ja? Loben, anbeten. Noch eine Aufgabe, das hatten wir aber schon gesagt, dass die Übermittlung des Gesetzes, Galater 3, Vers 19 steht das auch noch, oder halt in der Rede des Stephanus, dann allgemein übermitteln sie Botschaften. Auch das hatten wir schon angedeutet. Zum Beispiel werden Geburten vermittelt in der Bibel. Geburt von Jesus, von Johannes, dem Täufer. Also nicht denken aber, dass jetzt jede Geburt von einem Engel vermittelt wird. Das war damals in der Bibel so. Wir sind jetzt auch in einer anderen Zeit einfach. Wir haben die gesamte Heilige Schrift, auch wichtig, auch bei dem Thema ein wichtiger Punkt, dass Gott heute nicht gleich spricht wie damals. Ja, er kann natürlich, es ist ihm völlig möglich, dass er wieder so spricht. Er wird es auch, habe ich ja gesagt, auch bei der Wiederkunft werden Engel erscheinen. Aber man darf immer nicht vergessen, dass wir dieses Buch haben, die Bibel. Und die hat mir jemand gesagt, die ist abgeschlossen, weil sie vorne und hinten einen Deckel hat. Also hier steht alles drin. Und das reicht in der Regel aus. Ob Gott natürlich auch in Ländern, wo es die Bibel nicht gibt oder wie die Menschen die Sprache nicht sprechen, sich auch anderer Möglichkeiten bedient, oder bedienen kann auf alle Fälle, oder auch bedient, das sei dahingestellt. Wir wollen ihn da auch nicht beschränken, den Herrn in seiner Macht, in seiner Souveränität. Er kann das, aber wie gesagt, bei uns in Deutschland, wir haben die Heilige Schrift und die soll der Maßstab sein, einfach. Ja, ja, dann greifen sie ins Weltgeschehen ein. In Matthäus 28 rollen sie den Stein weg vor Jesu Grab. In Apostelgeschichte 5 wird eine Gefängnistür geöffnet. Durch einen Engel. Sie haben in Gesichten gesprochen, Engel, in Apostelgeschichte 10, Vers 3, beziehungsweise auch in Träumen, zu dem Josef zum Beispiel, Matthäus 1, 20 oder 1. Mose 31, Vers 11. Aber was ich auch festgestellt habe, wenn man die Bibel so liest, scheinbar nach der Apostelzeit nicht mehr, also da kommt es dann nicht mehr vor. Eine Ausnahme gibt es noch, aber das ist ein Apostel, der Johannes, und zwar Offenbarung 1, Vers 1. Die Offenbarung ist durch Engel übermittelt worden, seinem Knecht Johannes, der dann zeigen sollte, was rasch geschehen sollte. Also das Buch der Offenbarung, wo, wie gesagt, sie sehr viel vorkommen, und zwar, das ist auch eine Aufgabe der Engel, dass sie Gericht ausüben. Engel üben Gericht aus, und da gibt es halt viele Stellen in der Offenbarung, wo auch Engel wie losgelassen werden, um auch Dinge zu tun, die schrecklich sind. Also Gericht ist nichts Schönes, Gericht ist etwas ganz Schreckliches, aber auch oft bei dem Gerichtsüben als Methode, damit die Menschen nochmal aufgerüttelt werden. Aber wir lesen dann leider in der Offenbarung oft die Formulierung, denn sie taten dennoch nicht Buße. Sie haben gesagt, Steine, Felsen, fallt auf uns, die Menschen, und haben sich dadurch durch das Gericht leider oft nicht aufrütteln lassen. Eine Stelle noch zu dem letzten Punkt Punkt 3, und zwar, dass sie Gericht ausüben. Matthäus 13, 49 hatte ich schon genannt. Matthäus 13, 49, dort steht: So wird es am Ende der Weltzeit sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern. Sie werden der Helfer sein, sozusagen, am Ende der Weltzeit und genau unterscheiden, wer wohin kommt. Also die Engel werden das nicht entscheiden, aber sie werden Gott sozusagen auch hier dienen, also im Gericht dienen sozusagen. Darum geht es. Ja, soweit zu Punkt 3. Kommen wir jetzt zum vierten Punkt. Welche Arten von Engel gibt es? Welche Arten? Zunächst, es gibt sehr viele Engel. Im Hebräer 12, 22 ist das Wort Myriaden, das heißt Zehntausende, also in der stehenden Mehrzahl, Myriaden, sind Zehntausende gemeint. Aber wie viele Myriaden, das steht nicht dort, können Millionen am Ende sein. Es wird auch mal ein Begriff genannt im Matthäus-Evangelium, das heißt Legionen. Ja, dass Gott seinem Sohn im Garten Gethsemane Legionen Engeln senden könnte, wenn er das wollte. Und sie dort alles hätten platt gemacht. Hat er aber nicht gemacht, weil Herr Jesus für uns am Kreuz ja sterben musste. Aber es gibt sozusagen Legionen. Das weist darauf hin, dass es auch Gliederungen gibt zwischen den Engeln, womöglich auch Hierarchien oder sicher Hierarchien auch, sehen wir dann noch. Es gibt also da auch Unterschiede, welche Aufgabe welcher Engel hat. Und halt Gruppen auch sozusagen, es gibt verschiedene Gruppen. Legionen, das kommt ja aus dem Römischen, das sind Kampftruppen gewesen bei den Römern von, ich weiß nicht genau, 4.000 bis 6.000 Leuten, glaube ich, so in die Richtung rum. Und es scheint, dass es auch Zusammenhänge gibt zwischen Nationen und Engeln. Aber das ist halt wieder sowas, da würde man gerne hinter die Kulissen sehen und mehr wissen. Ich kann mich noch erinnern, mit Metzeroth Christian da manchmal diese Themen durchgediskutiert oder so, was es da alles so gibt. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, es bleibt dann einfach irgendwo offen manches. Aber gerade das Buch Daniel ist ja so ein Buch, wo uns doch Einblick gewährt wird in die Himmelswelt. Daniel 10, Vers 13 habe ich da hier mal. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Ja, also eine Stelle, wo Engel David auch stärkt und wo Engelsmächte kämpfen. Also es passiert ganz viel in der himmlischen Welt. Ja, und wir haben ja auch die Aussage von Paulus, dass wir eben nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Mächtige und Gewaltige in den himmlischen Regionen. Also hinter vielen Dingen, auch hinter viel Krieg und Streit, stehen letzten Endes auch Auseinandersetzungen in der Himmelswelt. Trotzdem ist das keine Ausrede, weil wir uns ja nicht deswegen missbrauchen lassen dürfen von diesen Impulsen, von diesen Mächten, die uns auch von der bösen Seite kommen und die uns kaputt machen wollen. Also da müssen wir trotzdem vorsichtig sein. Aber es gibt da Dinge, die wir nicht sehen, die wir jetzt auch nicht wissen sollen, wahrscheinlich. Aber die wir einst mal im Himmel werden wir das wissen, diese Zusammenhänge. Aber diese Stelle im Daniel deutet einfach darauf hin, dass es da Unterschiede gibt zwischen den Nationen. Und dass da vieles passiert im Hintergrund. Ja, die Arten von Engeln kann man einteilen in drei Gruppen. Zunächst Punkt 4.1 in gute Engel, da gibt es zunächst die Cherubim, ca. 90 Mal kommen sie in der Bibel vor, aber im Neuen Testament werden sie nur einmal genannt. Die Cherubim, die haben tatsächlich Flügel, also jeder Engel hat Flügel, aber irgendwo kommt es ja her, auch in der Malerei gibt es ja auch Darstellungen, die sind, naja, verkitscht, nicht gut. Aber auch hier wieder, es gibt hier einen Aspekt aus der Bibel. Also es ist oft so, dass es dann aber dermaßen aufgeblasen wird, eine kleine pausbäckische Kinder oder so, ne, mit auf, habt ihr bestimmt schon gesehen, ne, in manchen Kathedralen. Aber die Engel, die Flügel, das stimmt. Die Cherubim haben 4 Flügel. Sie werden als menschenähnlich beschrieben ansonsten. Und sie bewachten nach dem Sündenfall das Paradies. Mit dem Schwert. Dann noch eine Gruppe, das sind die Seraphim. Seraph, der Begriff Seraph, der bedeutet brennend. Aber die kommen nur an 2 Stellen vor in der Bibel. Also zumindest, da steht es dort. Und zwar in Jesaja 6, Vers 2 und Vers 6. Sie haben, ja, weiß jemand, wie viele Flügel die haben? Ja, Spezialisten hier, 6 Flügel haben sie. Und die haben ja eine Aufgabe, steht da drin, ne, mit 2 flogen sie, mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht und mit 2 die Füße, ja, wegen der Heiligkeit sicherlich, wegen der Heiligkeit Gottes bedecken sie sich. Ja, und sie, wie gesagt, sie fliegen, also es gibt es tatsächlich bei den Seraphim. Und sie loben Gott. Das ist dieser Engelschor, heilig, heilig, heilig im Jesaja. Ne? Das machen die Seraphim. Und interessant, die lebendigen Wesen, so werden sie genannt in Offenbarung 4, die vereinen Kennzeichen von Cherubim und Seraphim. Offenbarung 4 ist die Rede von sogenannten lebendigen Wesen, die ja von den beiden Gruppen verschiedene Eigenschaften in sich vereinen. Was gibt es noch bei den guten Engeln für Gruppen? Und zwar, es gibt Erzengel. Die Frage wie ist natürlich, wie viele? Wie viele gibt es Erzengel? Wer weiß das? Ja. Wird auch, das ist auch sowas, ne? Ja, es gibt von der Bibel her einer, wird nur so genannt. Ja, früher hatte ich gedacht 2 zumindest, aber es gibt eigentlich von der Bibel her nur einen. Wie gesagt, ob es mehrere gibt, kann ja sein, das wissen wir ja nicht, aber ist uns zumindest nicht gezeigt. Erz heißt Erzgebirge, heißt der Erste. Der Erste, Erzgebirge, ja. Ja, also es ist ein Herrscher sozusagen gemeint. Der Erz, Herr Jesus wird mal als Erzhirte bezeichnet, also der Erste vor allen. Und der Name von dem Engel, Fürst, von dem Erzengel ist Michael. Hebräisch Michael und heißt so viel wie, wer ist Gott? Und er wird in Daniel 12, Buch Daniel wieder, Daniel 12, Vers 1, auch als Engelfürst bezeichnet. Der Michael, dieser Engelfürst, ist sehr mächtig und er kämpft mit dem Teufel. Das lesen wir in Judas, im Judasbrief, 9. Vers. Oder auch in Offenbarung 12, die Verse 7 und 8. Und Michael spielt gemäß 1. Thessalonicher 4, Vers 16 auch bei der Entrückung eine Rolle. Das kann ich schon mal lesen. 1. Thessalonicher 4, Vers 16 können wir mal aufschlagen. Ein Ereignis, was uns bevorsteht. Wir wollen aber auch da nicht spekulieren, wann. 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also hier steht nicht Michael, aber hier steht die Stimme des Erzengels und daraus lässt sich schlussfolgern, dass hier der Michael gemeint ist. Und Judas 9, noch die Stelle, die ich angedeutet hatte. Judas ist ja nur ein Kapitel. Der Vers 9, der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Ja, jetzt hatte Streit mit dem Teufel. Das klingt natürlich für uns manchmal sehr weit weg. Ne? Wenn man das so liest, wie aus einem Märchen denken manche, ne, die da bibelkritisch sind, das kann doch alles nicht sein, das stimmt doch alles nicht. Nein, wir haben eine begrenzte Sicht einfach, daran liegt das. Und wir ahnen nicht, was dort in der himmlischen Welt von sich geht. Darf uns aber auch keine Angst machen. Ne? Brauchen uns keine Angst machen, weil der Herr stärker ist. Es sind ja schon die Engel, die auf der guten Seite sind, mehr wahrscheinlich als die anderen. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist der, der dahinter steht. Und das ist Gott. Und der, dem gehört unser Leben. Ja, unser Leben gehört ja nicht den Engeln. Also bitte auch keine Angst jetzt haben. Ja, noch ein Engel, da wird mit Name genannt, das ist der Gabriel, wird aber nicht als Erzengel bezeichnet eben, sondern er kommt viermal in der Bibel vor. Er erschien zum Beispiel dem Daniel, dem Zacharias und der Maria und er kündigte die Geburt von Johannes dem Täufer und von Jesus an, der Engel Gabriel. Steht aber auch nicht drin, wie der aussah. Also auch da wieder lassen wir das so stehen. Und doch noch jetzt eine Anmerkung zu diesem Thema Engel, Erzengel. Wie schon gesagt, es werden in der Bibel nur diese beiden, Michael und Gabriel, mit Namen genannt. Und die anderen Namen, die ihr vielleicht eventuell mal gehört habt, die kommen nur in den Apokryphen vor oder eben in rabbinischen Überlieferungen oder gnostischen Schriften und in der Esoterik. Die haben da viel auch mit reingenommen. Da gibt es Namen wie Raphael, Sariel, Raguel, Barariel, Jehudiel und Uriel und vielleicht auch noch ein paar mehr. Ja, und in der katholischen und orthodoxen Kirche hat man das dann auf 7 Erzengel hochgezogen und hat dann praktisch gesagt, dass das sicherlich auch die Zahl 7 eine Bedeutung, also auch wieder biblische Anleihen, das ist ja immer das Interessante, das ist ja nicht alles Falsches, aber biblische Anleihen, und hat dann aber Lehren draus gemacht, die eben der Stelle, die wir ganz am Anfang gehört haben, widersprechen, dass wir eben nicht über das Geschriebene hinausgehen sollen, ja, weil dann wird es chaotisch. Ja, so viel dazu. Und dann, ja, Punkt 2, also 4.2, es gibt auch böse Engel. Ja, wir haben jetzt die Guten genannt, verschiedene Gruppen. Es gibt auch böse, abgefallene Engel oder auch, man kann sie Dämonen nennen. Das sind auch eigentlich zwei Gruppen. Das ist zum einen der Teufel selber. Griechisch steht dort Diabolos, das heißt Durcheinanderwerfer. Durcheinanderwerfer im Sinne von Verwirrer, Verleumder oder auch Faktenverdreher. Ja, und wenn wir unsere Zeiten angucken, in denen wir uns befinden, dann sind es teuflische Zeiten. Ja, Faktenverdreher, das ist ja genau das, was jeden Tag von früh bis abend passiert. Und das ist auch so, das ist interessant, das heißt ja mal, es werden schlimme Zeiten kommen. Und das Wort, was dort steht, bei schlimmen Zeiten, das ist dasselbe Wort, was für den besessenen Gadarener benutzt wird. Also besessene Zeiten sozusagen werden kommen, wenn die Endzeit beschrieben wird. Teuflische Zeiten, durcheinander geworfen, chaotisch, man weiß nicht, wem man glauben soll. Genau das erleben wir. Andere Bezeichnungen für den Teufel sind Satan, das kommt vom hebräischen Ankläger, also das, wo das Verleumden mit drin steckt. Luzifer, Morgenstern oder Lichtträger, das ist was Positives erstmal. Oder auch brüllender Löwe, 1. Petrus 4, Vers 8 oder Offenbarung 12, Vers 9, wird er als Schlange bezeichnet und als Drache. Er ist der Gegenspieler und der Widersacher Gottes. Er war einst ein schirmender Cherub, Hesekiel 28, 14. Also er hat zu der Gruppe der Cherubim gehört. Also was gut ist, aber gut am Anfang, weil Gott schafft ja nichts Schlechtes. Gott hat die Engel ja geschaffen, haben wir gesagt, und er kann nichts Negatives, wie Sündvolles schaffen, das funktioniert nicht. Aber er rebellierte. Er rebellierte und er war stolz und er wollte Gott gleich sein. Und das Rebellieren, das ist etwas, er war unzufrieden mit seiner Stellung einfach. Er wollte mehr, er wollte so sein wie Gott. Der Fall des Teufels wird beschrieben in Jesaja 14 und in Hesekiel 28. Das ist auch sehr interessante Texte, die auch Menschen beschreiben zunächst, die aber dann darüber hinausgehen. Und die Ausleger sind sich da sicher, dass es hier um mehr geht als um die Beschreibung von Menschen, weil dort Eigenschaften genannt werden, die sich nicht nur auf Menschen beziehen können. Er initiierte den Sündenfall durch Verführung, durch Lügen, und auch durch Halbwahrheiten. Halbwahrheiten sind ja auch Lügen letzten Endes. Beim Sündenfall. Also als Schlange auftritt. Wer die Schlange ist, das, die Bibel legt sich ja mit der Bibel aus. Das sehen wir eben dann in der Offenbarung am Ende. Auch sein ganzes Vorgehen zeigt, dass es der Satan war. Ja, er verstellt sich aber auch. Er kann sich verstellen als Engel des Lichts. Im 2. Korintherbrief steht das. Das ist ja dann die Verführung. Also der Löwe, haben wir gesagt, 1. Petrus, ein brüllender Löwe, das fällt auf, das merken wir. Aber Engel des Lichts, das ist was Schönes, was Angenehmes, was Leichtes, leichte Kost. Das kann man natürlich auch. Aber 1. Johannes 3, Vers 8, er ist durch Jesus besiegt. Das ist ganz wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil manchmal, ihr kennt es vielleicht, erleben wir das so in unserem Denken, vielleicht sogar selber, dass man so zwei Gruppen hat. Der Herr Jesus auf der Seite, Gott, und der Teufel auf der anderen Seite. Und dann ist es so ein ganz knapper Kampf und ganz knapp gewinnt dann doch Gott. Aber das ist nicht so. Ja, das ist nicht so, dass das knapp ist oder dass Gott irgendwo zu tun hat, den Teufel zu besiegen. Nein, keineswegs. Es ist ganz klar, wo Gott steht und wo der Teufel steht. Es ist eindeutig geklärt und der Teufel, der wird niemals Gott sein, niemals auch nur in die Nähe kommen. Und diese Stelle lese ich 1. Johannes 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Aber jetzt kommt's. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ja, das ist auch der Grund, dass der Herr Jesus auf die Erde gekommen ist, um die Werke des Satans wirklich zu zerstören, vollständig zu zerstören. Und wir erleben jetzt noch in einer Zeit, wo der Teufel Einfluss nehmen kann. Das ist leider so, aber das, also auch das haben wir gesagt, gerade das erleben wir, aber er ist der besiegte Feind und einst wird es dann passieren, dass er auch endgültig in den Feuersee geworfen wird, mit dem Antichristen zusammen. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Das steht in Matthäus 25, Vers 41, dass das ewige Feuer letzten Endes für ihn bestimmt ist und für seine Engel. Das ewige Feuer ist für ihn bestimmt. Und diese Stelle widerspricht zum Beispiel auch der Lehre, dass Menschen für die Hölle vorherbestimmt sind. Dort steht es ganz klar drin, dass die Menschen eben nicht für die Hölle bestimmt sind, sondern dass es ein Ort ist, das ewige Feuer, wo der Teufel hinkommen soll. Für ihn ist das bestimmt, nicht für Menschen. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Wir wissen nicht, wie viel. Der Teufel selber steht in der Offenbarung, kann man sich gut merken, 12, Vers 12, der hat nur noch wenig Zeit, das weiß er. Er ist ja besiegt, aber er hat noch Einfluss. Ja, der Luther hat mal gesagt, der Kettenhund Gottes, glaube ich. Ne, aber die Kette, wie lang die ist, das bestimmt Gott. Wie viel Einfluss er ihm auch gewähren lässt. Aber er ist eben besiegt und er versucht dann noch viele Menschen auf seine Seite zu ziehen. Durch Verführung und auch eben als Lügner. Menschenmörder wird er sogar genannt in Johannes 8 von Jesus selber. Also eine ganz schlimme Sache. Aber wir wollen das jetzt auch nicht zu lange bei dem Thema aufhalten, Teufel. Trotzdem muss man es auch mal, denke ich, wissen. Und das Zweite noch dazu, er hat ja auch Anhänger, und zwar eben die Dämonen, die bösen Engel, die gehören zu ihm. Sie sind vielleicht ein Drittel, das schlussfolgert man aus Offenbarung 12, Vers 4, wo die Rede ist vom Schwanz des Drachens, der ein Drittel der Sterne wegfegt. Ich lese mal, dass ich nichts Falsches jetzt sage. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau und so weiter. Also da geht man aufgrund dieser Stelle davon aus, dass es sich bei den bösen Engeln um ein Drittel handelt. Ja, Elberfelder schreibt, dass sie ihren Zustand nicht bewahrt haben im Judasbrief. Sie haben ihren Zustand nicht bewahrt. Also sie waren auch einst gut. Beziehungsweise andere Übersetzungen, sie haben ihren Herrschaftsbereich verlassen, also bewusst verlassen. Ja, sie haben bewusst diesen Zustand aus freien Stücken verlassen, den sie hatten. Und gingen, wahrscheinlich ist es, sind es auch böse Engel gewesen in 1. Mose 6, die waren dort als Gottessöhne bezeichnet noch, und sie gingen Beziehungen mit menschlichen Frauen ein, wo dann auch die Riesen entstanden. Sie werden aufbewahrt fürs Gericht, Judas 6. Und 2. Petrus 2, sie werden nicht verschont. Noch ein Engel, ein spezieller Engel, böser Engel in Offenbarung 9, Vers 11, der Engel des Abgrunds wird dort noch genannt, also einer dieser bösen Engel. Ja, soviel jetzt zu diesem negativen Thema. Und wie gesagt, trotzdem ist es wichtig, dass wir da informiert sind, dass wir einfach da von der Bibel her wissen, um was es geht. Der dritte Engel, bevor wir zum letzten Punkt kommen, ist der Engel des Herrn. Das nur ganz kurz. Da gibt es auch wirklich gute Bücher dazu. Gemeint ist der Herr Jesus vor seiner Fleischwerdung. Die Bücher, die es da gibt, da wird wirklich jede Stelle dann nochmal untersucht, wo diese Formulierung der Engel des Herrn im Alten Testament vorkommt. Und das ist schon auch überwältigend eigentlich, wenn man das sich mal überlegt, wie Gott da schon die Fäden zieht, auch im Alten Testament. Ja, es ist interessant, in 1. Mose 31 bezeichnet dieser Engel des Herrn sich selber als Gott. Ja, der Engel des Herrn ist Gott. Auch wieder ein Beweis für die Gottheit Jesu. Weitere Beispiele sind, das zähle ich jetzt nur auf, bei der Hagar kommt er vor, beim Abraham, dann am brennenden Dornbusch, dann bei Gideon im Richterbuch, auch bei der Geburt Simsons, ebenfalls im Richter 13 steht das, im 1. Chroniker 21, da ist vom David die Rede, da taucht er auch auf, in den Psalmen einmal noch und ganz interessant auch im Feuerofen die Geschichte, ne, die auch die Kinder in der Kinderstunde oft dran haben, wo die Männer im Feuerofen waren und dann plötzlich einer gesehen wird, der wie der Sohn eines Menschen aussieht. Ein Vierter sozusagen. Drei sind drin und die sehen einen Vierten dort. Auch das ist mit Sicherheit der Herr Jesus. Wichtig ist aber auch, ich habe gesagt, Engel sollen nicht angebetet werden, aber dieser Engel lässt sich anbeten, was auch eben beweist, dass es nicht irgendein Engel ist, kein Geschöpf ist, sondern Gott selber. Gott zeigt sich eben in seinem Sohn, da Gott, der Vater, nicht sichtbar ist für uns. Und am Ende der Offenbarung, oder mitten der Offenbarung, Kapitel 10, da kommt er auch nochmal vor. Letzter Punkt, unsere Stellung zu Engeln. Die Bibel, die lehrt nirgendwo, dass wir von uns aus Kontakt zu Engeln aufnehmen sollen. Und wenn wir das sollten, dann würde es in den Lehrbriefen stehen. Da steht alles beschrieben, wie wir uns verhalten sollen, wie wir als Gemeinde auch agieren sollen. Und da steht es nicht. Das heißt, das ist für uns nicht relevant. Wir sollen sie nicht verehren, das hatte ich schon gesagt, Kolosser 2, oder gar anbeten. Das wird sogar ja abgelehnt von den Engeln. Wir haben gesagt, nein, bete Gott an, nicht uns. Denn es ist ein Geschöpf. Und sie sollen eben nicht auch im Mittelpunkt stehen unseres Lebens, weil sie eben auch nicht im Mittelpunkt unserer Bibel stehen. Trotzdem habe ich mich fast ein bisschen gewundert, dass wir hier zumindest das Thema noch nie hatten. Wir hatten noch nie über Engel mal eine Predigt gehört. Und deswegen ist es doch trotzdem wichtig, dass man von Zeit zu Zeit auch diese Themen einfach auch mal behandelt. Aber eben nicht als der Mittelpunkt. Das ist klar. Es kann aber auch sein, dass nur noch nebenbei, das ist eine Stelle, die wird vielleicht dann noch, will ich jetzt nicht weglassen, Hebräer 13, Vers 2, dass wir ohne unser Wissen Engel beherbergt haben. Das kann sein. Gibt da auch Berichte aus Missionsfeldern, die wir nicht einfach jetzt anzweifeln wollen, ne? Sondern die wirklich geschehen sind, in ganz sachlicher Nüchternheit, nicht als Sensation, wo Menschen wirklich auch Hilfe erfahren haben, wo sie meinetwegen eine Autopanne hatten und plötzlich kam irgendein Mensch scheinbar, ne, kam und hat dann geholfen und plötzlich war er wieder weg und so. Also da gibt es Berichte und das deckt sich ja auch mit der Bibel. Ja, das ist ja jetzt nicht irgendwo was Falsches oder so, also das gibt es natürlich. Aber die Bibel hüllt sich da eigentlich ziemlich in Schweigen, aber es kann durchaus sein, dass auch wir, jeder von uns, das schon mal erlebt haben. Unbewusst auch. Oder auch wenn wir diesen Schutz, von dem wir gesprochen haben, wenn es manchmal so extrem knapp war, auch auf der Autobahn, also ihr habt das bestimmt schon erlebt, ne? Wenn, wir hatten es ja am Wochenende vor kurzem drüber gesprochen, ne, auf der Autobahn, doch ich selber habe das schon erlebt, wo es eigentlich wirklich Millimeter war. Also ich habe es mal erlebt, da bin ich Fahrrad gefahren, in Oberlungwitz hoch, damals noch mit dem Rennrad, die 180, da gab es auch noch keinen Weg an der Seite. Und da bin ich so gefahren, so nach unten geguckt halt hier, so mit dem Rennrad. Und da kam mir ein Auto entgegen und das Auto wurde überholt von einem anderen Auto und ich höre es nur zack. Und da habe ich meine Uhr angeguckt und da war die nicht mehr so, sondern die war so. Also das sind ja wirklich Millimeter. Da ist da mit dem Spiegel, war das allerdings, ist da hier so gefahren, ist da wirklich genau dort dran. Also wirklich, das sind ja wirklich Millimeter. Und das habt ihr vielleicht auch schon erlebt. Und ich denke da, in der Bibel steht es ja, ne, dass sie dich beschützen, dass der Gott einfach da agiert mit seinen Dienern. Ne? Das ist doch eine wunderbare Sache, können wir uns drüber freuen. Und wir sind ja sogar noch mehr geadelt als die Engel. Die Engel, oder wir dürfen Dinge erkennen, in die die Engel auch gern hineinschauen würden. Und zwar in die Erlösung. Das steht im 1. Petrusbrief. Vor einigen Jahren hatten wir das mal, 1. Petrus 1, wo es einfach Dinge gibt, dass der Herr für uns gestorben ist. Wir werden das ja jetzt auch gleich noch im Brotbrechen gedenken und feiern. Das verstehen die noch nicht mal richtig, die Engel. Das steht da drinnen. Müsst ihr mal lesen, 1. Petrus 1, Vers 12. Dinge dürfen wir sehen und erkennen aufgrund der Gnade Gottes. Also die Erlösung ist hier gemeint. Das wird ein Engel gerne erkennen. Also das ist eine Stelle, da habe ich schon gedacht, das ist doch Wahnsinn, was wir dürfen. Ne? Das ist doch wunderbar, dass der Herr uns das gezeigt hat. Die Erlösung. Und dass wir sogar, und da dürfen wir nicht abheben, einst über böse Engel richten werden. Ja? Wir werden einst über böse Engel richten, 1. Korinther 6, Vers 3. Aber trotzdem nochmal eine Warnung, wir sind da heute nicht so drauf eingegangen, trotzdem die Warnung, dass Engel nicht verkitscht werden dürfen. Ja. So als Schmuck oder als Glücksbringer gar. Amulette, Talismänner. Nimm den doch mit, steck den doch in der Hosentasche, so kleiner Metallengel. Ja, vielleicht hilft das. Ja, was sollen wir nicht machen? Da warnt die Bibel auch dafür. Und das sind kleine Götzchen, ne? Kleine Götter sozusagen. Und das ist nicht gut, wenn wir es in diese Richtung machen. Das im Gegenteil ist nicht nur nicht gut, der Herr verbietet es ja. Es gibt ja genug Stellen, wo er das ablehnt. Und selbst gute Dinge können zum Götzen werden. Und denken nur an die Errichtung der bronzenen Schlange, die von Gott gegeben wurde, aber die dann über den Lauf der Jahrhunderte auch zum Götzensymbol wurde und dann vernichtet werden musste. Ich möchte zusammenfassen. Engel sind geschaffene Geistwesen, die mehr Macht als Menschen haben. Sie beten Gott an und dienen ihm. Sie kommen besonders an Schnittstellen der Bibel vor und haben in vielen Fällen eine Mittlerfunktion. Es gibt neben diesen Engeln auch gefallene Engel, zu denen auch der Teufel gehört. Diese werden am Ende gerichtet. Wir sollen nicht von uns aus Kontakt zu Engeln suchen. Engel dürfen nicht angebetet werden. Wichtig ist, dass Anbetung nicht dem Geschöpf, sondern dem Schöpfer zukommt. Im Mittelpunkt der gesamten Heiligen Schrift stehen nicht Engel, sondern der lebendige Gott, der sich in Christus offenbart. Amen. Ja, wollen wir gemeinsam uns erheben und beten. Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass du uns nicht im Unklaren lässt über die Dinge, die wir wissen sollen. Danke, Herr Jesus, dass du uns zu viele Informationen gibst, auch über die himmlische Welt. Es ist beileibe nicht alles, aber es ist ein Teil, der uns schon hilft. Danke, Herr Jesus Christus, dass du auch für uns Menschen die Engel aussendest, damit sie uns behüten, damit sie uns auch beschützen. Aber sie dienen dir auch und da sind sie uns Vorbilder. Sie beten dich an, sie loben und preisen dich. Herr, und das ist letzten Endes auch die Blickrichtung, die wir haben sollten. Nicht Engel zu verehren, sondern dich, den alleinigen Gott. Herr Jesus, danke, dass wir allen Grund dazu haben, dich anzubeten, dich zu loben und zu preisen, denn du hast das Böse besiegt. Du hast den Teufel besiegt. Du bist gekommen, um seine Werke zu zerstören. Und wir dürfen Anteil daran haben. Du hast uns erlöst. Du hast auch, und das können viele, die hier stehen, bezeugen, das Leben von uns neu gemacht. Du hast die Dinge, die waren, du hast die kaputt gemacht. Herr, und trotzdem wissen wir und merken wir tagtäglich, dass wir immer noch beeinflusst werden vom Bösen, von der Sünde, von dem, der uns anstachelt, von dem Teufel. Aber auch hier dürfen wir wissen, er ist besiegt. Und wir wollen deine Kraft in Anspruch nehmen. Wir wollen uns immer wieder, auf das Kreuz blicken, auch jetzt, wenn wir das Abendmahl feiern, dass du das Zentrum unseres Lebens bist und dass von dir alle Kraft herkommt. Hab Dank dafür. Amen.